Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour-Video-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute das Thema E-Commerce-SEO. Und da habe ich mir gedacht, hey, das will ich nicht allein machen, so ein großes, komplexes Thema. Da habe ich mir einen super spannenden Gast ein, und zwar Vanessa Würster. Moin, moin, Vanessa, ich grüße dich.
Hi Fabian, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unseren Podcast.
Lass uns das Ding rocken. Das Thema ist ja wirklich sehr, sehr vielfältig. Aber für die, weiß nicht, 0,1% der Leute, der Zuschauer, Zuhörer da draußen, die ich nicht kenne, würde ich gerne kurz vorstellen. Ich hoffe, ich versau's nicht. Wir haben das gerade im Vorfeld schon besprochen gehabt. Also, du bist Vanessa Würster, Mitinhaberin von SEOcation. Oder ich habe damals gedacht SEOcation, aber es wird ja englisch ausgesprochen. Du warst SEO-Manager bei der Otto Group. Das ist schon mal ein geiles Standing. Du bist Dozentin bei der HSW Akademie und warst Head of E-Commerce bei dem Akkusys-Unternehmen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Korrigiere mich. Okay, ein Nicken, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und um ehrlich zu sein, ich kenne dich eigentlich, also wir kennen uns ja noch nicht so persönlich, aber ich kenne dich über diverse Konferenzen. Also eigentlich bist du auf fast allen gängigen deutschsprachigen Konferenzen anzutreffen, was ich sehr, sehr cool finde. Also hast du dir schon eine relativ gute Reputation aufgebaut. Also Glückwunsch dazu erstmal.
Danke, danke.
Wir starten direkt durch, und zwar, ich meine, dein Lebenslauf habe ich jetzt so ein bisschen runtergerasselt. Was ich so spannend finde, dich jetzt hier im Podcast zu haben, hey, du hast halt eine Wahnsinnsexpertise im Bereich E-Commerce-SEO, also allein die Unternehmen, wo du tätig warst, du hast Teams aufgebaut im E-Commerce-SEO-Bereich, was einfach mega geil ist. Und ich würde sagen, für all unsere Zuhörer, Zuschauer draußen gehen wir einfach ein paar, ja, Dinge durch, ein paar Punkte durch. Genau, zum Thema. Ja, das große KI-Thema. Ich kann es, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr hören. Wenn ich LinkedIn aufmache, überall wird nur über KI gebabbelt. Aber hey, das ist eigentlich auch kein Hype. Das ist eigentlich gekommen, um zu bleiben. Wie siehst du denn, und was siehst du denn für uns E-Commerce-SEOs auf uns zukommen? Also, einfaches Beispiel. Wird jetzt oft gesagt, dass, wenn solche SGE-Snapshots kommen, dass dann Produktseiten viel, viel wichtiger sein werden, weil dann eventuell eine KI dann direkt Produkte vorschlägt. Was siehst du da auf uns kommen? Man kann ja eh nur abschätzen, was kommt. Keiner weiß es, was kommt. Was denkst du da zu dem Thema?
Ja, genau. Also ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist ja, man munkelt ja ganz viel, und das ist ja einfach nur eine Einschätzung des Ganzen. Und ich finde es auch ganz spannend, gerade, dass du gemeint hast, so, oh ja, KI, eigentlich will man schon gar nicht mehr hören, aber es ist irgendwie gekommen, um zu bleiben. Und das sehe ich genauso. Ich habe auch ganz lang bei meinen Vorträgen versucht, KI zu vermeiden, weil ich dachte, es gibt auch zu viele KI-Vorträge. Aber mittlerweile habe ich es auch mit drin, weil, ja, natürlich nutze ich es im Arbeitsalltag. Deswegen finde ich super, wie du die Frage eingeleitet hast. Also ich finde, du hast da zwei Themen angesprochen. Zum einen das ganze SGE-Thema, zum anderen das ganze Thema, wie entwickelt sich Google generell, vielleicht auch unabhängig von dem Thema SGE, auch in Form von Amazon als Produktsuchmaschine, großer E-Commerce-Fokus, wie geht das mit Shopping weiter, Organic Shopping, was da noch passiert ist. Ich glaube, da passieren ganz, ganz viele Sachen, und dass Google da auch einiges aufzuholen hat und auch einiges gerade auch mit aufholt. Was da passiert ist, einfach in die Glaskugel zu schauen. Ich glaube, das kann Chancen für uns haben. Das hängt aber auch davon ab, wie Lust hat man, sich darauf zu verändern. Und ja, ich bin mir sicher, dass E-Commerce-SEO in ein paar Jahren oder vielleicht auch in wenigen Monaten nicht mehr das genau Gleiche ist, wie es aktuell vielleicht ist. Sehe das aber auch immer noch als Chance, weil man kann sich weiterentwickeln. Und ich finde, das macht SEO allgemein auch aus. Ne? Auch wenn wir mal zurückschauen, irgendwie 5 Jahre, da hat sich so viel passiert. Da hat man vielleicht nicht von SGE gesprochen, sondern von anderen Themen. Aber deswegen würde ich auch nicht sagen, ja, das ist ein Albtraum für SEOs, sondern wir arbeiten ja im SEO, weil wir die Veränderungen mögen. Und nicht jeder SEO, der mir sagt, ja, nee, ich finde es eigentlich nicht gut, dass sich ständig anders alles verändert, dann würde ich sagen, vielleicht nicht ganz so passend.
Ja, also stimme ich ja vollkommen zu. Also die Veränderungen sind eigentlich unser täglich Brot. Besonders, weil wir ja nie zu 100% wissen, hey, funktionieren die Maßnahmen, die wir gerade ansetzen wollen, überhaupt. Aber was hältst du denn, also so mein Standpunkt ist aktuell, wir gehen für unsere E-Commerce-Kunden sehr, sehr stark auf die Kategorien drauf. Klar, natürlich muss man ganzheitlich die Website optimieren, aber wenn ich eine Kategorie sehe, die nicht gut optimiert ist, schlechte Ladezeiten, was es da alles gibt, dann ja, setzen wir da schon direkt einen Hebel an und sehen da auch die schnellsten Veränderungen. Wie geht ihr da vor? Also sprich besonders im Stichwort KI, wenn das da was Änderungen gibt, geht ihr jetzt schon stärker auf Produktseiten drauf oder habt ihr immer noch ähnlichen Fokus wie auf Kategorien, oder wie ist da euer Fokus?
Ja, ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Größe des Online-Shops an und welche Ressourcen hat man. Ne? Wenn ich mich jetzt für eins von beiden entscheiden muss, dann würde ich mich auch in den meisten Fällen für die Kategorieseiten entscheiden. Aber ich finde, man sollte das Potenzial von Produktseiten einfach nicht unterschätzen. Ja, da ist jetzt vielleicht nicht irgendwie das Suchvolumen hinter, aber wenn man sich einfach mal anschaut, wie viel Traffic bekommt man denn insgesamt auf Artikelseiten. Klar, die einzelne Artikelseite, die macht vielleicht mal einen Klick, wenn überhaupt. Aber die Masse, gerade wenn ich irgendwie super viele Produkte habe, da kann halt wirklich was passieren. Und je nachdem, welche Suchanfragen das auch sind, wenn die einfach schon sehr, sehr detailliert sind, dann weiß eine Person ja auch schon genau, was sie möchte, weil sonst würde sie vielleicht auch eher auf einer Kategorie landen. Und gleichzeitig bei Kategorien ist man halt viel auch im Bereich umkämpfte Keywords mit drin, Keywords mit hohem Suchvolumen, mit einem hohen Wettbewerb. Klar, auch da gibt's Möglichkeiten, wie kann man das Ganze weiter abgrenzen, wenn wir jetzt in Richtung Subcategories, Filter, Suche und so weiter denken. Aber ich finde trotzdem, dass Artikel einfach total unterschätzt sind. Und SEO ist für mich ja nicht nur, ich bringe irgendwie den Nutzer auf meine Seite, sondern am Ende ist es mein Ziel, meine Conversion zu bekommen. Also ich möchte am Ende meine Produkte auch verkaufen und dann kann ich ja coole Artikel, Kategorieseiten haben. Am Ende zwangsläufig landet der Nutzer auf einer Produktseite, bevor er entscheidet, das Produkt zu kaufen. Und da geht das Thema Page Experience ja auch noch stark mit rein. Klar, dann spielen vielleicht andere Basic-Faktoren nochmal eine andere Rolle, wenn man sagt, okay, der direkte Einstieg auf die Artikelseite. Aber das sind ja für mich eben verschiedene Wege und ich finde, man sollte ja dieses Gesamtkonzept sich einmal auch anschauen, wie man das optimiert.
Bei vielen Shops sieht man ja, was heißt bei vielen Shops, ich will das nicht so generell einfach sagen, aber bei einigen Shops, die wir betreuen zum Beispiel, da ist auf den Produktseiten halt so gut wie kein Traffic vorhanden, weil über die gar nicht Suche kein Traffic vorhanden, weil einfach keiner nach dem, jetzt einfaches Beispiel, Feuerlöscher, ABC, XYZ sucht, sondern einfach die meisten Leute geben CO2-Feuerlöscher ein, Feuerlöscher kaufen etc. Da muss ich wirklich eingestehen, dass auf die Produktseiten da jetzt nicht so mega krass optimiert wird bei vielen Kunden. Es gibt auch Kunden, sehe ich immer wieder, die dann zwar Produkttexte einpflegen, aber die Produkttexte zum Beispiel einfach von Herstellern eins zu eins kopieren, wo ich ja einfach schreien gegen die Wand rennen könnte. Macht ihr auch, dass ihr dann Produktseiten, sage ich mal, richtig optimiert mit richtig ausführlichen Texten etc. oder sagt ihr einfach nur, hey, die Experience muss einfach stimmen, was da steht, ist eigentlich erstmal egal?
Nee, also was da steht, also kann ja nicht egal sein, wenn die Experience stimmen muss, ne? Weil ich muss ja in dem Moment ja beraten, ist es das richtige Produkt? Soll ich das kaufen oder nicht? Das hängt jetzt nicht nur davon ab, ich möchte, dass die Person etwas kauft, weil ich möchte unbedingt meine Conversion haben. Ich möchte aber auch nicht, dass sie es zurückschickt, weil sie irgendwie das Falsche gekauft hat. Deswegen muss ich da beratenden Inhalt liefern. Und ja, da spielt Content auf jeden Fall eine große Rolle, den man dann ja auch teilautomatisiert, jetzt kommen wir wieder zum Thema KI, vollautomatisiert oder teilautomatisiert zum Beispiel auch aus Produktdaten erstellen kann, was ja auch wieder übergeordnet einfach ein großes E-Commerce-Thema ist. Und ich finde es einfach total spannend, wenn man mal bei verschiedenen Online-Shops entweder in die Search Console oder einfach auch mal bei Sistrix zu schauen, bei Online-Shops, die ein eigenes Produktverzeichnis haben, weil viele Online-Shops haben eben unter /P oder /A alle Produkte liegen. Einfach mal schauen, was macht eben dieses Verzeichnis aus, ne? Also wenn man sich dann irgendwie mal Otto.de anschaut, dann sieht man in der Verzeichnisübersicht bei Sistrix, dass das /P-Verzeichnis, was die Produkte sind, einfach auch wirklich was ausmacht, ne? Natürlich, die einzelne Produktseite kann vielleicht nicht mit einer einzelnen Kategorieseite mithalten, aber die Masse halt auch wieder, ne? Und deswegen finde ich, ist es einfach total unterschätzt, dass man sagt, man schaut es sich gar nicht an.
Bei Shops ist ja auch immer die Herausforderung, so, hey, begrenztes Scroller-Budget, Riesen-Shops, ganz viele Produkte etc. Also wir bleiben mal bei den Feuerlöscher-Kunden. Er hat dann gefühlt irgendwie 10 Millionen Feuerlöscher und die sind alle mehr oder weniger ähnlich und die Brandklassen sind anders, nur die Größe ist ein bisschen anders. Aber hat man nicht bei Shops auch ganz viel, ja, weiß nicht, Near-Duplicate-Content-Probleme, wenn man es so bezeichnen kann? Wie würdest du dagegen vorgehen oder wie geht ihr dagegen vor?
Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie kann man das an den einzelnen Produkten abgrenzen. Natürlich ist das ein großes Thema, was man dann eben inhaltlich machen kann oder auch mit der Produktbeschreibung darüber zu gehen. Wenn man jetzt aber wirklich sagt, das ist irgendwie das gleiche Produkt und das sind verschiedene Ausprägungen des gleichen Produktes, dann kann man ja mit Varianten auch arbeiten. Die Frage ist, müssen das immer einzelne Produkte sein oder ist es ein Feuerlöscher und den kann ich in Größe 1, in Größe 2 und in Größe 3 einmal bestellen und dann diese Varianten natürlich nicht als einzelne URLs zu bauen, sondern zu sagen, gut, in dem Moment nehme ich die Variante Wechsel, habe ich halt eine Varianten-URL, die dann mit diesem Hashtag erstellt wird und nicht eben mit einem Parameter oder mit einer eigenen URL. Das wäre eine Möglichkeit oder eben zu sagen, ja, da laufe ich in Kannibalisierung rein, da ist zum Beispiel der Artikeltext komplett gleich und auch da, gerade wenn man viele Produkte hat, kann man auch schauen, inwieweit kann mich KI dabei unterstützen, ne? Inwieweit kann ich sagen, automatisiert für alle Produkte, die genau den gleichen Titel und die gleiche Produktbezeichnung haben, werden Canonicals eingeführt, immer auf die Variante, die vielleicht mehr Traffic hat. Ne, das sind halt verschiedene Logiken. Ja, das ist komplex, das sollte man sich auch ein ordentliches Konzept dahinter überlegen. Aber ja, auf jeden Fall besteht da das Risiko von Duplicate Content, wo man überlegen muss, wie man damit umgeht. Und das ist ja auch eine SEO-Maßnahme oder etwas, was man im SEO beachten sollte, wenn man E-Commerce-SEO macht.
Es ist ein großer Stolperstein, glaube ich, was viele vernachlässigen. Auch so ein bisschen Stichwort Filterseiten hast du gerade eben erwähnt gehabt. In deinem Vortrag vom OMT hast du ja auch viel über Indexierungsmanagement, Filterseiten gesprochen gehabt von deinem Vortrag 2023. Da meintest du, dass du Filterseiten, also ich zitiere, ich versuche dich ein bisschen zu zitieren, korrigiere mich, falls ich das falsch in Erinnerung habe, dass du Filterseiten magst, aber nicht jede Filterseite in den Index reinkommen sollte. Habe ich das richtig zitiert?
Ja, okay. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Genau. Also ich glaube, bei Filterseiten ist halt einfach total viel Potenzial. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir bauen uns so eine Kategorisierung auf, dann wollen wir jetzt nicht unendlich viele Navigationspunkte, beziehungsweise ich habe vielleicht relevante Kategorieseiten, die nochmal das Thema weiter einschränken und Relevanz im Sinne von, da das suchen die Leute und der Intent passt, dann möchte ich ja auch die für Google freigeben, weil was bringt es mir, wenn zwar meine, nehmen wir mal Hosenseite für schwarze Hosen rankt, aber das sind eben alle Hosen mit abgebildet, egal ob sie schwarz sind, blau oder grün, dann ist das einfach für den Nutzer oder für die Nutzerin nicht so schön, wie wenn sie direkt auf der gefilterten Seite einspringen. Deswegen würde ich immer sagen, ist super, wenn das Ranking irgendwie schon da ist für diese spezifischen Keywords, aber wie ist denn das Nutzererlebnis? Und da sind Filter eben eine Möglichkeit, mit denen man arbeiten kann, dass man dann eben sagt, man gibt bestimmte Filter für die Suche frei, man deckt nochmal weitere Keywords ab und optimiert diese Seiten.
Ich finde immer bei vielen Shops die ganzen CMS-Systeme, ja, also viele bringen von Haus aus diese Filterseiten mit, diese Filterfunktionen, dann hast man dann in den Kategorien eine riesen Auswahlmöglichkeit, ein Sammelsurium an Filtermöglichkeiten, je nachdem, was Produkte verkauft werden. Was ich so ein bisschen herausfordernd finde, ist, diese Shop-Systeme dann anpassen zu lassen. Also einfach Stichwort JTL. Da einen guten JTL-Programmierer zu finden, ist die absolute Hölle stellenweise, weil es auch so kompliziert ist. Dann hat die eine Agentur den Shop aufgebaut, dann hat der Kunde sich mit der Agentur verkracht, dann wird ein Freelancer reingebracht, der hat den Shop auch nicht gebaut und kann dann viele Dinge nicht anpassen. Stichwort Workarounds schaffen. Also gehst du so weit, dass du zum Beispiel Filterseiten, wenn man sie nicht auf den Index setzen kann, in kurzer Zeit, weil irgendwie der ganze Shop dann umgebaut werden muss, theoretisch, gehst du dann über die Robots.txt-Datei zum Beispiel, versuchst du was auszusperren oder sind so radikale Maßnahmen eher nicht so dein Ding? Ja.
Also bei Filterseiten würde ich tatsächlich sagen, wenn alle Filterseiten wirklich verlinkt sind und auf Index sind, dann gibt es echt ein großes Problem. Ja, dann würde ich erstmal alles über die Robots.txt sperren und mit Linkmaskierung aber. Also das A und O bei Filterseiten ist das Thema Linkmaskierung, weil was wollen wir nicht? Wir wollen nicht, dass Google anfängt, sich durch die ganzen Filterkombinationen zu crawlen. Also ja, da muss man halt wirklich aufpassen, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel in die Logs zu schauen oder zumindest dann mal irgendwie in der Google Search Console zu schauen, was macht Google da eigentlich, dann wird man halt schnell sehen, dass es Probleme gibt, wenn man alle Filter freigibt. Jetzt kenne ich zum Glück kein Shopsystem, was per Default die Filter nicht maskiert hat. du kannst mir gerne eins nennen, wenn du eins kennst. Aber bei JTL-Shops habe ich das noch nicht gesehen, aber auch bei Shopify oder Shopware-Shops, was so Standard-Shopsysteme sind, ich meine, das sind die Filter erstmal maskiert. Das ist ja eher so ein Thema, wenn man sagt, man möchte man möchte Filterseiten indexieren, dass das ein Projekt ist, was man umsetzt. Und natürlich ist das mit technischen Hürden verbunden und auch viele Dinge, die man beachten sollte. Wenn das nicht möglich ist, aus technischen Gesichtspunkten oder aber weil meine Produktdaten nicht gut sind, Filter sind einfach abhängig davon, wie gut die Produktdaten gepflegt sind, kann man ja auch überlegen, ob man über die interne Suche geht. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man ja auch bei vielen großen Online-Shops sieht, dass einzelne Suchen oder einzelne Suchen freigegeben sind. Aber auch hier immer aufpassen, bitte nicht alles freigeben, ne? Nicht die komplette Suche, jeder Suchbegriff, der eingegeben wird, indexieren. Genauso wie man nicht die kompletten Filter freigeben sollte.
Ja, wäre schlecht, ja. Ich glaube, das hat oft damit zusammen zu tun, dass der Shop dann, also bei einigen Kunden, wo wir das gesehen haben, dass jemand den Shop gebaut hat, ja, ich gebe alles frei, auch die ganzen Filter, alles ist indexierbar, es wird nichts maskiert und dann kommt eine neue Agentur rein und sagt, nee, das ist alles falsch. Das ist halt immer, ja, am besten immer ein SEO oder SEO-Agentur im Vorfeld vor dem Relaunch immer einschalten. Das ist sehr, absolut, sehr schlecht. Das machen leider nicht alle, aber naja, egal. Thema Logfile-Analyse hast du gerade eben angesprochen gehabt. Das ist auch so ein ewiges Streitthema. Macht ihr viele Logfile-Analysen? Ab wann würdest du Logfile-Analysen empfehlen? Ab größeren Shops oder macht das auch bei kleineren oder mittelgroßen Shops schon Sinn?
Ja, das ist natürlich wieder hier immer eine Frage der Kapazitäten, ne? Also wir haben es auch schon bei mittelständischen Unternehmen gemacht, dass wir eben in die Logfiles geschaut haben, gerade weil wir auch Filterprojekte umgesetzt haben, die auch tatsächlich sehr gut performt haben und wir dann gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall einmal mit beobachten und uns dann noch ein zusätzliches Logfile-Reporting mit aufbauen. Es gibt aber wichtigere Maßnahmen und alles, was an Basics erfüllt sein sollte, darauf sollte vielleicht erstmal die Ressourcen gesteckt werden. Bei großen Shops halte ich es auf jeden Fall für notwendig, einfach mal zu schauen, was passiert eigentlich bei mir auf der Seite. Wenn es die Möglichkeiten gibt, ja, klar, auf jeden Fall machen. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch zum Glück schon relativ gute Lösungen, zum Beispiel vom Screaming Frog, oder aber auch bei SEMrush kann man es, glaube ich, auch Logfiles mit reinladen, ja. Dass man da jetzt gar nicht mehr auf super, super komplexe Lösungen aufbauen muss. Natürlich, klar, man braucht einen Entwickler, der zumindest mal irgendwie die Logs zieht, aber dann gibt es ja zum Glück schon viele Tools, die einem das irgendwie nett aufbereiten.
Ist halt bei den Logfile-Analysen, stehen wir immer so ein bisschen bei den Herausforderungen, ist halt der Googlebot jetzt irgendwie 5-mal bei der einen Kategorie gewesen und 2 Wochen später bei der anderen Kategorie. So diese Learnings rauszuziehen, weißt du, wo, okay, dann wird die eine Kategorie vielleicht nicht ganz so oft besucht wie die andere. Heißt das jetzt, dass Google die eine Kategorie hasst und die andere liebt? Ja, das ist ja auch immer nicht so ganz nachzuvollziehen. Der Crawler, der ist ja, da ist er mal da, da ist er mal wieder weg. Oder siehst du das anders? Also nutzt ihr das so intensiv, dass ihr sagt, hey, boah, die eine Kategorie wird nicht so oft besucht, da müssen wir was machen.
Nee, also ich würde da jetzt nicht reingehen und sagen, oh, die wurde irgendwie 2-mal weniger besucht als die andere. Ich glaube, dann hat man zu viel Zeit. Dann hat man wirklich zu viel Zeit bei der Analyse. Ich finde es eher spannend, wenn man vielleicht auch mal technische Dinge umsetzt und plötzlich gibt es irgendwelche Ausschläge, ne? Also so ungewöhnliche Dinge, die in den Logfiles passieren, wo man dann vielleicht auf irgendein Feature-Release, auf irgendeine Änderung und so weiter zurückführen kann und sieht, oh, okay, da ist gerade irgendwie was total schief gelaufen, ne? Dafür finde ich es zum Beispiel auch spannend. Oder welche Veränderungen gibt es? Gibt es vielleicht auch irgendwie was? Es gibt einen Anstoß in den 404-Crawlings oder was auch immer. Ne? Auch sowas könnte ja irgendwie passieren. Und da würde ich eher nochmal gucken, passiert irgendwas Ungewöhnliches? Gibt es irgendwelche Ausreißer? Und mich darauf auch mit zu fokussieren. Und dann kann man natürlich auch mal immer mehr in die Details gehen, aber ob jetzt eine Seite 2-mal mehr gecrawlt wird, ist eine andere.
Panik! Oh mein Gott. Ja, sehr cool. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Insights schon mal soweit. Du hast ja gerade eben schon mal die Basics so leicht angesprochen und ich weiß gar nicht, warum ich die Frage so weit unten hingesetzt habe. Die hätten wir eigentlich ganz am Anfang nicht hier ansprechen können. Aber egal, springen wir ein bisschen. Die Basics, super wichtig. Würde ich mal behaupten, ja, also bevor man irgendwie eine große Logfile-Analyse macht, hey, bleib erstmal bei deinen Basics. Was siehst du denn so an Basics, die bei Shops oft nicht gemacht werden, weil keiner irgendwie Ahnung von SEO hat etc.? Was sind so die ersten Basics-Maßnahmen, die ihr umsetzt? Was würdest du da als Basic überhaupt bezeichnen bei Shops?
Ja, Also erstmal so generell, Basics ist für mich so, einmal man hat das ganze Thema Indexierung, Canonicals, Keyword-Targeting, sowas glatt gezogen, vielleicht auch eine was ich häufiger mal sehe, ist wirklich so Abgrenzung, Kategorien, Produktseiten, beides immer nur auf ein Hauptkeyword optimiert. Sowas sehe ich ab und zu. Dann ja, sind es sind, wie ist das ganze Thema aufgebaut, aber auch wie nutzerfreundlich ist die Seite, ne? Ich finde, wenn wir so über Basics im SEO sprechen, dann sprechen wir häufig so, ja, kann die Seite indexiert werden? Und ja, das ist für mich das A und O, ich kann die geilsten Inhalte erstellen in dem Moment, wenn alle meine Seiten auf Noindex sind oder über die Robots.txt gesperrt sind, bringt es mir nicht so viel, ne? So, das ist so das eine Thema, aber auch, wie grenzt sich das Ganze voneinander ab? Wir haben eben über die Produkte gesprochen, die vielleicht Duplicate Content haben. Deswegen ist so für mich das ganze Thema Targeting, Index Management und so die Sachen, die man einmal glatt ziehen sollte. Und dann halt auf jeden Fall sowas wie die Website-Struktur, wie ist meine Navigation aufgebaut, was ja auch wieder mit der Targeting-Struktur zusammenhängt. Also welche Keywords decke ich ab, welche Landingpages habe ich, aber auch wie leite ich den Nutzer, ne? Weil so ein Online-Shop, sollte er genau wie jede andere Website auch natürlich nutzerfreundlich sein, weil am Ende wollen wir die Conversions haben.
Also so bei Basics geht ihr denn auch zum Beispiel die XML-Sitemap durch? Also sagt ihr, dass das noch ein wichtiger Punkt ist? Ja, okay. Also absolut. Macht ihr eigentlich nur größere Shops oder betreut ihr auch kleinere oder mittelgroße Shops, so weiß nicht, große Shops irgendwie ab? Weiß ich, 10 Millionen URLs. Ja.
Nee, wir betreuen auch kleinere Online-Shops, also kleinere, mittlere, größere Online-Shops. Ich finde, da kann man auch total gut immer was für die anderen Seiten lernen. Deswegen, klar, große Online-Shops machen Spaß, aber ich finde es auch super, irgendwie bei kleinen Online-Shops was zu optimieren. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, klar, so wenn ich jetzt so eine Website das erste Mal anschaue und ich sage, ich schaue mir die Basics an, natürlich gucke ich dann, gibt es eine Sitemap, sind alle relevanten URLs in der Sitemap, fehlen darin welche oder sind nicht indexierbare URLs in der Sitemap, die aber eingereicht werden, die dann ja ein zusätzlicher Fokus nochmal im Crawling gelegt wird. Ne? Gibt es eine H1 auf jeder Seite, ist ein Title gepflegt, ist eine Description gepflegt, also wirklich so das, was wir sagen, das sind die Grundlagen, das sind die Basics, ja, das schaue ich mir dann natürlich auch an. Da würde ich jetzt nicht sagen, das muss im E-Commerce so sein. Ich finde, das sind so grundlegende Dinge, die sollten halt bei eigentlich allen Webseiten einmal erfüllt sein. Und dann kann man, ich finde, in dem Moment und auch mit dem ersten Blick in die Google Search Console, wenn man sich mal so Indexierungsreports, Leistungsreports anschaut, dann sieht man ganz schnell, in welchem Bereich man nochmal tiefer reingeht in der Analyse. Weil meistens gibt es dann da vielleicht irgendeine Auffälligkeit und dann mit dem nächsten Crawl findet man eigentlich heraus, wo es da noch hakt und welche Optimierungspotenziale es gibt. Das ist eigentlich so, wie ich ganz gerne mit einer Erstanalyse starte.
Ich glaube, die Analyseaufgaben hören ja auch niemals auf. Also macht ihr nie eine Analyse und sagt, ja, fertig, ja. Also es hört ihr irgendwie nie auf, besonders bei Shops, wo dann neue Produkte hinzukommen ständig und neue Kategorien erschaffen werden. Wie geht ihr denn zum Beispiel um mit, einfach zum Beispiel, eine Kategorie hat sehr, sehr, sehr viel Traffic, aber die Produkte werden immer weniger und eine Kategorie fällt komplett weg, weil die Produkte nicht mehr geliefert werden. Versucht ihr das irgendwie, den Traffic noch zu retten? Oder sagt ihr, hey, wenn es so ist, dann ist es halt so, ist jetzt ein sehr, sehr generelles Beispiel, ich weiß, es ist blöd.
Gut, ich finde, das gehört genauso auch zu dem Thema, was so Daily Doings sind, ne? Also welche Seiten kommen neu rein, welche Produkte kommen neu rein, was kann man daran optimieren, aber auch welche Seiten fallen weg, was muss man vielleicht auch weiterleiten oder aber wurde eine Kategorie vielleicht umbenannt und deswegen hat sich die URL geändert oder ist irgendwas passiert? Ich meine, das ist genau das Daily Doing, was eben auch gesteuert werden muss im SEO. Und da, ich weiß, es ist immer so ein bisschen so ein Streitthema, gerade auf Produkt fällt weg, lässt man die URL bestehen, verweist man auf alternative Produkte, gibt man eine 404 aus, leitet man es weiter auf einen passenden Artikel. Ich glaube, da kannst du 3 SEOs fragen und hast 5 Meinungen am Ende.
Ja.
Ich würde da auch immer einen Unterschied machen, kommen die Produkte zurück oder kommen die Produkte nicht zurück. Ne? Also wenn man die Möglichkeit hat zu sehen, der Artikel ist gerade ausverkauft, dann würde ich die URL bestehen lassen und nicht weiterleiten. Wenn der Artikel wirklich gar nicht mehr verfügbar ist, Und der kommt auch nicht zurück. Und wir wissen das zum Beispiel über Informationen, die wir vom Lager bekommen oder vom Einkauf bekommen. Und das wird im System hinterlegt. Hängt ja auch immer davon ab, habe ich diese Information oder nicht? Ne? Wie bin ich da aufgestellt? Dann würde ich auf jeden Fall mit Weiterleitungen arbeiten. Vorausgesetzt natürlich, ich habe ähnliche Produkte. Also es gibt ja auch Aussagen, die sagen, Weiterleitungen sind ja echt dafür da, um auf gleiche Inhalte weiterzuleiten. Wenn es jetzt was komplett anderes ist, dann wäre es falsch, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, der Waschmaschinen verkauft und eine Waschmaschine fällt weg, dann habe ich eine, die wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich ist, auf die ich weiterleiten kann und habe nicht plötzlich nur noch Trockner, weil dann würde ich natürlich hier in dem Fall sagen, okay, dann lieber auf eine optimierte, vielleicht auf eine optimierte 404 zu gehen, aber in dem Moment, in dem man eben etwas wirklich Passendes hat, Weiterleitungen einrichten und versuchen, so zumindest noch Traffic zu sammeln, weil gerade auch bei Kategorien, wenn es vielleicht auf Oberkategorien gibt, vielleicht passen die Produkte zusammen, vielleicht ist das Ranking ja immer noch gerechtfertigt für die Oberkategorie, wenn nicht, weil der Intent nicht mehr passt, dann wenigstens aber die Weiterleitung auch einrichten in Form von vielleicht auch Backlinks, die man noch hat und nicht die in eine 404 laufen zu lassen.
Perfekt, also sehe ich genauso. Also es kommt natürlich immer drauf an, aber ja, auf jeden Fall muss noch den Traffic irgendwie retten, ja. Und irgendwas Ähnliches gibt es doch immer, hoffentlich. Ja, und dann wird es halt weitergeleitet. Ja. Und wichtig ist, dass der Kunde es halt einem mitteilt. Hey, das Produkt läuft aus, wir löschen jetzt die URL, nicht, dass man da dann vor vollendeten Tatsachen steht. Das ist meistens zu spät. Kundenkommunikation ist, glaube ich, schon mal eigenes Thema. Aber ich weiß nicht, ob ihr da kommunikationsfreundliche Kunden habt als wir, aber manche Kunden melden sich halt irgendwie gar nicht. Ja, und das ist ein bisschen ärgerlich dann. Ja.
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also im Fahrzeugkunden sind wir da wirklich sehr, sehr gut. Das finde ich super. Die Frage ist aber auch, inwieweit hat denn, nehmen wir an, jetzt aus Agentursicht, ich meine, ich hatte das große Glück, dass ich auch ganz lange die Inhouse-Sicht mitgemacht habe, ne? Und inwieweit hat denn vielleicht der Marketing-Ansprechpartner, die Marketing-Ansprechpartnerin der Agentur überhaupt die Information, dass diese Produkte jetzt bald wegfallen? Inwieweit funktioniert denn die Kommunikation denn überhaupt im Unternehmen? Ne? Und dann, klar, dann kann das vielleicht auch nicht gesagt werden. Dann kann es auch eine Aufgabe sein, im SEO so ein regelmäßiges Reporting mit einem regelmäßigen Crawling aufzubauen. Was ist neu hinzugekommen? Was ist vielleicht weggefallen? Gerade bei größeren Online-Shops, wo man das auch gar nicht mehr steuern kann, wo der Fluss von Artikel X fällt weg, Kategorie Y fällt weg, auch gar nicht mehr so laufen kann. Ne? Also ich meine, ich durfte 5 Jahre im Konzern lernen und da SEO machen. Da war das unsere tägliche Aufgabe. Ne? Wir hatten jede Nacht einen Crawl. Wir haben jeden Morgen geschaut, welche Kategorien sind neu hinzugekommen, welche Kategorien sind weggefallen. Und da war gerade das Thema Indexmanagement, Targeting, wie optimieren wir das? Das war Tagesgeschäft.
Geil. Nice, ja. Also ist ein schöner Traum von einem jedem SEO, da sich in die Daten reinzuwuseln. Also sehr, sehr schön. Und echt sehr, sehr cool, dass du dich da selbstständig gemacht hast mit deiner Kollegin. Ich denke mal, E-Commerce ist ein riesen, riesen Themengebiet. Also ich glaube, das wird doch nie langweilig, ja. Also Stichwort Nutzerfreundlichkeit, das hast du ja gerade eben auch erwähnt gehabt. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie misst ihr denn die Nutzerfreundlichkeit? Also schaut ihr einfach nur die GA4-Zahlen an, schaut ihr die Conversions an, habt ihr da vielleicht spezielle Tools wie Mouseflow etc.? Wie nutzt ihr da die Nutzerfreundlichkeit eigentlich?
Ja, also generell, ich bin kein UX-Managerin oder, ich bin SEO, aber ich habe auf jeden Fall meine Liebe zur Conversion-Rate-Optimierung auch mitentdeckt und finde das Thema einfach super spannend. Klar, also so ein GA4 oder ein andere Tracking-Tools zu schauen, also zum Beispiel jetzt bei uns, nicht alle unsere Kunden nutzen GA4, sondern vielleicht auch mal andere Tools, dann arbeiten wir mit denen. Mhm. Wir haben auch mit Hotchart zum Beispiel schon gearbeitet, so Nutzerflussanalysen, Clickmaps, solche Dinge, das finde ich auf jeden Fall super spannend, aber auch wenn man vielleicht nicht die Kapazitäten für so ein Tool hat, wirklich mal vielleicht auch mit Leuten zu sprechen, die nicht in dieser Bubble sind. Das sieht man ja auch ganz häufig, wenn man mit Unternehmen spricht, dass sie mit Begriffen um sich werfen, weil sie so tief in ihrem Thema drin sind, dass ich ja sage, als Ansprechpartner, dass man meint so, Entschuldigung, keine Ahnung, ich verstehe nicht, was ihr sagt, euer Kunde würde das auch nicht verstehen, ne? Deswegen allein so dieser Blick von außen kann ja manchmal schon total hilfreich sein, und dann auch, wenn man als Agentur vielleicht länger drin ist und vielleicht auch schon so ein bisschen diese Brille vom Thema mit auf hat, dann kann man ja auch einfach mal Befragungen machen, Nutzertests, ne, und das auch wenn man nur irgendwie entweder Kollegen fragt, die neu hinzukommen, oder wenn man selbstständig ist, einfach mal irgendwie Freunde fragen, die nichts damit zu tun haben. Findest du dich zurecht? Was glaubst du, was musst du als nächstes auf meiner Webseite machen? Was ist der Weg zum Thema XY? Ne? Also klar, bei großen Unternehmen können da riesige UX-Tests machen, mit Leute einladen und so weiter, aber dann, das kann man ja auch irgendwie mit einfach mal Family und Friends fragen, die können einen dabei auch unterstützen.
Gibt ja auch mittlerweile Anbieter, die sowas dann als Service anbieten, wo die einfach dann random, weiß nicht, Leute von der Straße holen wahrscheinlich, keine Ahnung, und dann guck dir diese Webseite jetzt an. Was fühlst du, was denkst du? Also das ist ein sehr, sehr großes Themengebiet, also super spannend. Ja, also ich kann da auf jeden Fall mitfühlen, dass man mit, wenn man mit Leuten aus anderen Bubblen spricht, dass sie einen sehr, sehr schnellen Fachjargon wechseln, und ich glaube, wir SEOs sind da ähnlich. Also ja, nicht so einfach, ja. genau, dann noch zwei wichtige Fragen, da neigen wir uns so langsam dem Ende schon entgegen. Ist ein bisschen generell jetzt gehalten, wie wichtig ist Content bei Shops, habe ich hier noch reingeschrieben. Ja, lass es ein bisschen spezifischer werden. Content bei Shops bitte nicht als KI generieren, oder siehst du das anders? Wirst du KI-generierten Content bei Shops einsetzen, wenn er ranken soll?
Okay, also generell würde ich sagen, es ist egal, wie Inhalt erstellt wird, solange er gut ist. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was Google in den Richtlinien mit reinschreibt. Also es ist egal, ob eine KI den Inhalt erstellt hat oder ob ein Mensch den Inhalt erstellt hat, wenn es einen Mehrwert bietet, wenn er beratend ist, inspirativ oder das, was er in dem Moment eben sein soll, dieser Inhalt. Aktuell würde ich sagen, oder wir nutzen KI aktuell zur Inspiration oder mal, um was vorschreiben zu lassen, was wir dann umschreiben, oder für so eine Struktur einfach so, um die Arbeit auch nochmal vielleicht zu erleichtern, effizienter zu machen, weil sie einfach sehr, sehr gut unterstützt. Ich würde aber sagen, dass eine KI auch bessere Texte erstellen kann als viele Menschen, ne? Also ich bin jetzt auch nicht der geborene Texter, und ich glaube, ich weiß nicht, bevor ich vielleicht den einen oder anderen Artikel schreibe, macht das vielleicht eine KI besser. Also warum dann nicht diese auf die Webseite stellen, ne? Und deswegen, ich finde so diese, ich würde sagen, so die Zusammenarbeit mit der KI da sehr, sehr gut. würde aber sagen, also wenn es passt und ich lese den durch, diesen Text, also wovon ich abraten würde, ist zu sagen, ich tippe zwei Wörter bei ChatGPT ein, sage Text für Thema X und ich kopiere den 1:1 auf meine Website. Nee, würde ich ja auch nicht machen, wenn ich mir einen Redakteur beauftragen würde. Und ich finde, genau so sollte man mit einer KI umgehen. Als würde ich einen Redakteur oder eine Redakteurin beantragen. Da erstelle ich auch vorher ein Briefing. Da schreibe ich auch mehr als 2-3 Wörter rein, bevor ich den Text erstellt bekomme. Genau das sollte ich auch alles mitgeben. Und danach lese ich das durch, bevor das Ganze auf meine Webseite kommt. Und dann gibt es vielleicht noch eine Feedback-Schleife. Also warum soll ich jetzt an der Stelle davon ausgehen, ich kann das blind auf meine Webseite stellen? Das zu dem Thema, was vor allem Kategorie und längere Texte angeht. Klar, wenn wir jetzt über sowas wie Produkttexte sprechen, dann müssen wir natürlich schauen, inwieweit kann das noch alles QS werden, inwieweit können alle Produkttexte manuell erstellt werden, wenn man die auch sehr ausführlich betextet. Was ist das, wie viel kostet das vielleicht auch, wenn das jemand im Unternehmen macht? Und ja, dann kann das eben auch sinnvoll sein, da mit einer KI zu arbeiten oder vielleicht auch mit einer Teilautomatisierung, ne? Also man kann ja sagen, man lässt sich wirklich komplett automatisiert für die Produkte einen Text erstellen, oder aber man arbeitet mit Tools wie zum Beispiel AX oder mit anderen Tools, die aus Produktdaten die Texte generieren, wo man eben vorher den Aufwand hat, einmal das Grundgerüst zu bauen und kann danach alles erstellen. Hängt aber auch wieder von der Anzahl meiner Produkte ab und ob die Produkte sich so betexten lassen. Würde aber sagen, dass mit künstlicher Intelligenz das Ganze ja auf jeden Fall sehr, sehr gut unterstützt werden kann.
Kann ich eigentlich alles unterschreiben. Also wir haben viel mit SimWriter ein bisschen herumexperimentiert. Das ist einfach ganz einfache Desktop-Application, wo man dann die API von ChatGPT kombinieren kann, und dann kannst du ihn über Nacht laufen lassen. Er stellt dir irgendwie 500 Produkttexte. Ja, da wird viel hinzufantasiert, aber zumindest ist die Rechtschreibung top. wir haben auch selbst super viel mit Content für Blogs und für Wikis experimentiert. Und das halt, also da kannst du noch so viele Broms, noch so viel feinjustieren. Das haben wir kaum zum Ranken gekriegt. Also das muss man schon intensiv überarbeiten, auch wenn Google, wie du selbst gesagt hast, die Richtlinie hier drin ist, erstmal scheißegal, wie es erstellt wird, der Text muss halt gut sein. Aber wir haben immer noch deutlich bessere Ergebnisse bekommen, wenn es wirklich ein echter Mensch geschrieben hat. Ja, es wird halt spannend sein. Ja. Wir haben noch weitere Testings laufen mit neuen Prompts etc. Aber ich glaube nicht, dass die so gut ranken werden. Das ist echt krass. Besonders, wo es, wann war es, 2023, wo das dann Dezember 2022 ist ja ChatGPT an den Start gegangen. Egal, ich hoffe, es ist richtig. Und sofort hatten wir einen Kunden, der gesagt hat, geil, ich spare die Kosten für Content, ich will alles nur mit ChatGPT machen lassen. Und wir haben ihn gewarnt, hey, können es nicht garantieren, wissen nicht, was passiert, Texte lesen sich erstmal gut und ich schwöre dir, der Content rankt nicht. Er rankt nicht. Es ist ein kleinerer Shop, ja, mit einem zusätzlichen Blog und einem kleinen Wiki und es rankt absolut gar nicht. Und jetzt arbeiten wir halt alle Texte um. Ja, es war halt wirklich eine Katastrophe. Aber ich weiß nicht, auf LinkedIn, wenn man das wieder liest, scheint ja KI-Content wieder fantastisch zu ranken und alle sollen nur noch auf KI-Content setzen. Also, es ist wirklich zum Weglaufen. Aber gut, ja.
Man hat total unterschiedliche Meinungen, ne? Und ich sehe gerade auch das, was du meintest, ne? Mit den Fehlinformationen, ist halt somit das größte Problem. Jetzt ist es ja so, dass auch einige PIM-Systeme ja jetzt schon mit KI arbeiten für die Erstellung der Produkttexte. Da finde ich es halt dann auch spannend, wenn es halt irgendwie auf Produktdaten, wie gesagt, geht, dass man da auch sicher gehen kann, dass da nichts dazu erfunden wird. Aber ja, ansonsten sehe ich es halt auch wieder als großes Problem, weil dann habe ich Falschinformationen am Artikel, da wo eigentlich da entschieden wird, wird gekauft oder nicht. Und wenn da was Falsches steht und dann das Produkt zurückgeschickt wird, häufiger höhere Returnquote und so weiter, dann habe ich auch nichts gewonnen, wenn ich dafür keine Zeit investiert habe, meinen Text zu erstellen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass ihr das testet. Vielleicht ist es auch nochmal bereichabhängig. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal angeschaut habt, ob es auf unterschiedlichen Bereichen ist. Aber ja, man hört ja irgendwie in alle Richtungen immer ganz, ganz viel und es bleibt spannend, wie sich es entwickelt.
Ich glaube, wenn man in ganz spezielle Nischen reingeht, da gibt es ja irgendwie so ein Beispiel so ein Engländer ist das, glaube ich, auf YouTube recht bekannt, der hat auch so eine KI-Nischenseite erstellt mit Vögeln, also Sprichwort Vogelgesang etc., verschiedene Vogelarten, wo es auf Google selbst relativ wenig gibt oder wo wenig andere Nischenblocker vorhanden sind, da kann man dann mit KI-Content scheinbar richtig gut ranken. Aber ja, bleiben wir bei Feuerlöscher, zum Keyword Feuerlöscher, da haben wir jetzt kein Wikis gebaut, aber nur was wir einfach ein Beispiel haben, da würde ich jetzt keinen 100% KI-Content setzen, also immer noch mal stark überarbeiten und dann beten, dass es rankt. Ja, also. kommen wir zur letzten großen Frage. Große Online-Shops, ja, wir haben es ein bisschen vorweggenommen schon, ist aber gar nicht schlimm, das finde ich immer super spannend. Wie habt ihr das denn zum Beispiel bei der Otter Group, wenn du es überhaupt erzählen darfst, wie habt ihr das denn analysiert? Also die Crawls habt ihr über Nachts laufen gelassen, habt ihr den Screaming Frog gestartet oder hattet ihr eigene Tools? Wie habt ihr denn so große Shops immer, wie analysiert ihr aktuell große Shops? Das würde mich ja sehr, sehr interessieren.
Ja, also ich kann natürlich jetzt nicht irgendwie die ganze Interna von Otto erzählen, vor allem, ich meine, ich bin da ja jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr, ne? Also das SEO-Team ist super und entwickelt sich immer weiter. Deswegen, ich weiß ja gar nicht, läuft das jetzt genau noch so? Aber ich hatte damals auch auf Konferenzen schon gesprochen und ich glaube, alles, was ich auf Konferenzen damals erzählt habe, ist ja eh schon öffentlich, deswegen kann ich das auch erzählen. Genau, also wir haben über Nacht gecrawlt und natürlich kannst du nicht irgendwie mit einem Crawler die komplette Website mit allen Produkten, allen Kategorien und so weiter crawlen. Ne? Deswegen natürlich gab es mehrere Crawler und wir haben die Kategorien zum Beispiel uns jeden Tag angeschaut. Ich hatte damals auch, das ist schon ewig her, ich glaube 2018 auf der Campix, über das Thema Indexmanagement gesprochen und wie wir das steuern bei Otto. Und da gibt es eine Index-Default-Logik und das so sind wir eben vorgegangen. Deswegen, wir haben halt geguckt, was kommt neu in den Shop, was ist weggefallen und haben das täglich bearbeitet. Das hat halt auch nicht eine Person bearbeitet, sondern mehrere. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut. Ich war da letztens auch mit einem ehemaligen Kollegen im Austausch, der auch gesagt hat, ja, die Basics sind halt das A und O. Natürlich macht das SEO-Team da coole Sachen und probiert viel aus und macht viele coole neue Sachen. Und die sind absolute Experten, aber die vergessen halt auch die Basics nicht. Und das, worüber wir auch schon gesprochen haben, sondern die wissen, wie wichtig das ist. Und ja, da war natürlich viel selbst entwickelt. Ne? Also da war es war jetzt nicht ein Screaming Frog Crawl, der da jede Nacht gelaufen ist, tatsächlich.
Aber wie macht ihr das denn jetzt aktuell zum Beispiel? Also ich weiß ja nicht, ob du deine Firmengeheimnisse verraten möchtest, deine Agenturgeheimnisse. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Sidebibe, Screaming Frog, besonders bei größeren Seiten. Ja, da läuft halt mal der Crawler über Nacht, aber wenn du dann irgendwie 30 Kunden hast und alle haben so riesen Seiten, dann wird es halt mal sehr, sehr schnell knapp, wenn du dann nur eine 6-Mann-Agentur bist. Nutzt ihr auch andere Tool-Anbieter wie Riot oder SEMrush für so On-Page-Analysen, für tägliche Analysen? Was ist so dein Must-Have?
Ja, also mein Must-Have ist der Screaming Frog. Das ist mein Tool Nummer 1. Und ja, das muss man auf jeden Fall gut timen, gerade wenn man irgendwie sagt, okay, die Seite ist so groß, ich muss die über Nacht crawlen. Zum Glück haben wir ja mehrere Laptops und ich kann dann auch mal Lisa, meine Kollegin, beauftragen, wenn ich 2 über eine Nacht brauche. Aber klar, das ist halt natürlich irgendwie limitiert. Darüber hinaus arbeiten wir viel mit SEMrush, wir haben auch mit Riot schon gearbeitet, finde ich beides super toll. Arbeite ich auch beide sehr, sehr gerne mit. Ja, das sind eigentlich so mit die Crawling-Tools. Ich habe sonst auch noch Systrix, womit ich viel analysiere. Also so dieses, will man sagen, so ein relativ klassisches, so ein klassischer SEO-Stack. Ich bin aber auch großer Fan davon, irgendwie zu sagen, ich muss ja vielleicht nicht immer unbedingt die ganze Seite crawlen, sondern manchmal sind es vielleicht auch Teilbereiche. Oder aber ich kann mir bestimmte Dinge, die ich extrahieren muss, vielleicht auch mal mit SEO-Tools für Excel oder so extrahieren. Ne? Auch da kann ich die klassischen Daten abfragen oder ich kann XPath-Abfragen machen, wenn ich bestimmte Dinge von der Webseite brauche, die ich jetzt analysieren will. Und also Möglichkeiten, die man ja auch teilweise beim Screaming Frog hat, deswegen.
Wie baut ihr denn eure Reportings auf? Also mit Locker Studio oder macht ihr dann auch viel irgendwie Excel-Sheets, die ihr hin und her ballert? Oder versucht ihr das so ein bisschen aufzubereiten irgendwie mit, es gibt ja ganz viele verschiedene Tool-Anbieter da draußen, die so Reportings erstellen?
Ja, mit Locker Studio. Also es hängt natürlich auch immer vom Kunden mit ab. Manchen reicht auch einfach zu sagen, hier Mailing von SEMrush geht raus oder von Systrix. Genau, aber generell, wenn wir jetzt so ein Monitoring aufbauen, dann eigentlich in Locker Studio.
Okay, gut. Machen wir auch. Locker Studio. Ist ein Pain, aber wir kennen einen guten Freelancer, der hilft uns da immer wieder, weil, gut. Ja. Egal, ist wieder ein anderes eigenes Thema, das Locker Studio. Ja, ich würde sagen, wir neigen uns dem Ende entgegen. Sag mal, Vanessa, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Mühe. Wenn man dich kontaktieren möchte, ganz dringende Fragen hat, wie erreicht man dich denn?
Ja, am besten auf LinkedIn einfach nach meinem Namen suchen und hinzufügen. Ich freue mich immer über Kontakte, einfach mich anschreiben. Oder wenn ihr kein LinkedIn mögt, warum auch immer, dann könnt ihr mir natürlich auch immer eine Mail schreiben. Einfach vanessa@seocation.de und dann freue ich mich über Nachrichten.
Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch dir, liebe Zuhörer, Zuschauer, für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao.